So, jetzt hat die Renate meinen Einstieg vorgegriffen. Nein, das Lied hat den Einstieg vorgegriffen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Und Johannes 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wir hatten es gerade im Lied, sehr schön poetisch ausgefasst. Wunderbare Worte, wunderbare Zusagen. Und manchmal, wenn man sie liest, bleibt die Frage, wo ist das in meinem Leben? Es klingt wunderbar, aber manchmal so weit weg. So weit weg von meinem Alltag. Wie passt es? Und wieso passt es oft nicht? Wieso erlebe ich das oft gar nicht? Wieso habe ich manchmal das Gefühl, Gott denkt an alle und irgendwie ist er bei mir schneller drüber gegangen? Diese Frage ist so wichtig, dass wir heute uns eine ganze Predigt dafür nehmen. Weil Jakobus hat sich getraut, genau da reinzusprechen. In diese Spannung traut sich Jakobus was zu sagen. Oft scheut man die. Oft ist es unbequem, darüber zu reden, wenn Leute sagen, ja, ich habe gebetet, ist nichts passiert. Es gibt Leute, die sagen, Christsein ist doch total Betrug. Die haben gesagt, ich kann mit Gott reden und dann ist nichts passiert. Habe ich sein lassen. Und manchmal ist es echt, was sagt man auf sowas? Der Jakobus traut sich das. Der Jakobus traut sich, in diese Lücke reinzureden. Und er sagt harte Worte. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er den Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben. Klingt noch sehr gleich, aber dann geht's los. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Gebet, das nicht erhört wird. Und gleich mit einer harten Botschaft verbunden. Der Zweifler. Derjenige, der in der Gemeinde rumsitzt, aber es eigentlich nicht darauf ankommen lässt. Derjenige, der fromm klingt und daherkommt, aber wenn es darum geht, sich wirklich Gott anzuvertrauen, offensichtlich einen Rückzieher macht. Und Jakobus sagt klipp und klar, wenn du als Christ so anfängst, kommt am Ende nichts dabei raus. Gar nichts. Diese riesige Gebetszusage, alles umsonst. Und er geht weiter. Wenn jemand meint, er diene Gott und züngelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Da gab es wohl einige in der Gemeinde, die standen super da. Die standen nicht nur gut da, wie alle, die standen super da. Weil die haben schon gewusst, nächstes Jahr planen wir den großen Missionseinsatz. Die wussten auch schon, wie alle Probleme der anderen zu lösen sind. Alles kein Problem. Der Missionseinsatz hat meistens dann nicht stattgefunden, weil das Wetter schlecht war oder so. Leute, die groß getönt haben, aber es war nichts dahinter. Sie Sie betrügen ihr Herz und ihr Gottesdienst ist vergeblich. Wieder nichts passiert. Vergeblicher Gottesdienst. Und da geht es weiter. Denn wenn der wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. War ganz bekannter Vers. Meistens hängt man den ganzen Jakobusbrief dran auf. Und es ist ein wichtiger Vers, weil er ganz oft missverstanden wird. Natürlich. Paulus redet auch über Werke. Und wenn er über Werke redet, dann meint er meistens was anderes. Wenn Paulus über Werke redet, meint er meistens den Versuch, sich zu Gott hochzuarbeiten. Gott zu gefallen, weil wir was tun. Aber das ist gar nicht die Idee bei Jakobus. Die Idee bei Jakobus ist nicht vor der Errettung, nicht bevor wir zu Gott kommen und ihn kennenlernen und ihm unser Leben geben, sondern danach. Und Jakobus sagt, wenn sich dann euer Leben nicht ändert, dann erlebt ihr nichts. Dann betrügt ihr euch selbst. Ihr werdet nie erleben, dass Gott in eurem Leben was tut, wenn sich euer Leben nicht ändert. Wenn ihr nicht plötzlich eure Mitarbeiter seht, wenn ihr nicht aufhört, auf den Ferrari zu schielen, ist nur ein ganz schlechtes Beispiel. Wichtig ist, dazwischen findet Erlösung statt. Aber dann steht der harte Satz von Jakobus. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Tot. Aber es ist auch logisch. Wenn ich mich nicht auf Gott verlasse und wenn ich nicht darauf vertraue und in seinem Namen Gutes tue, worin soll mich Gott dann segnen? Worin soll er mir dann Erfolg schenken? Worin soll mich Gott segnen, wenn ich vor ihm davonlaufe? Schnellere Füße? Es wäre nicht gut. Und trotzdem, toter, abgestorbener Glaube ist für uns ein ganz offensichtlicher Alltag. Ganz offensichtlich begegnen uns Leute, die erstmal voll für Jesus gebrannt haben, dabei waren und ein paar Jahre später sieht man es nirgends mehr. Das sehen wir, das erlebt man. Es ist nichts, was wir uns nur ausmalen. Es gibt da diesen tollen Konfirmandenwitz. Wir hatten alle Tauben im Kirchturm und die Pfarrer tauschen sich darüber aus. Der eine hatte die effektive Lösung, er hat sie alle getauft, danach waren sie weg. Es begegnet uns, dass Leute im Glauben sterben. Jakobus malt ein ziemlich düsteres Glaubensleben. Er treibt es auf die Spitze und schreibt, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Um es in euren Lüsten zu vergeuden, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich ein Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Nach dem Satz könnte man überlegen, die Kirchen zuzuspannen. Ganz ähnlich diesem Text vom Wilfried. Jakobus braucht große Worte. Er redet von denen, die nicht bitten. Er redet von denen, die schlecht bitten. Er redet von denen, die die Weltliebe haben, was auch immer das in unserem konkreten Alltag bedeutet. Und er gebraucht ein ganz starkes Bild, das der Ehebrecherinnen. Das betrifft in dem Fall auch die Männer. Es geht ja um das Bräutigamsbild. Die Ehe mit Gott, den Bund zwischen uns und Gott, aus dem wir einseitig austreten. Der Vers, den er da bringt, die Schrift, die geschrieben steht, den findet man leider nicht in der Bibel. Da wissen wir nicht den Kontext. Eifersüchtig sehen sich Gott nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Aber es gibt ein paar Bibelstellen, die klingen danach, als Gott die Sintflut schickt. Als er seinen Odem auslöscht auf dieser Erde, seinen Lebensatem. Genauso wie der in der Wüste, als das Volk das goldene Kalb macht. Und Gott sagt, ich will sie alle vernichten, ich mache aus dir, Mose, ein neues Volk. Gott hat uns ein Geschenk gegeben. Und Gott schmerzt es, wenn dieses Geschenk missbraucht wird. Und ich glaube, dass Gott genau dieses Gefühl in uns auch reingelegt hat. Ich glaube, dass wir es total nachvollziehen können. Wenn ich jemandem was zum Geburtstag schenke und das Nächste, was er damit macht, ist es in die Ecke zu stellen, es kaputt zu machen, es wegzuwerfen oder es weiterzuschenken, tut mir das weh. Und genau dieses Bild wird hier auf Gott angewendet. Ja, der es lieber wieder zurücknehmen würde, als dass sowas damit gemacht wird. Ist das heute eine Bußpredigt? Ist es eine Strafpredigt? Nein. Jakobus sagt, ihr braucht ein neues Programm. Ihr müsst umdenken. Und der erste Punkt, in dem ihr umdenken solltet, ist der, was ist wirklich Reichtum. Jakobus fängt damit sogar seinen Brief an, von echtem Reichtum zu sprechen. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Gott hat uns Reichtum verheißen. Gott hat uns verheißen, dass er unsere Gebete hört. Aber Jakobus sagt, oft haben wir die falsche Blickrichtung. Oft sehen wir diesen Reichtum nicht. Oft ist alles andere mehr wert. Oft versuche ich, alles das festzuhalten, was irgendwann mir zwischen den Fingern wieder zerrinnt. Und ganz ehrlich, wenn ich Zeit in die Gemeinde investiere, ist die Zeit danach weg. Ja. Ganz klar. Aber die Frage ist, was habe ich davon, wenn ich damit nur mein Reich baue? Gottes Denken ist nicht in unserem Reich, nicht im Reich des Christoph Fuchs zu finden. Und das ist manchmal hart. Das ist manchmal sehr hart. Manchmal finde ich es lieber, Gottes Reich wäre auf Amazon zu finden. Kaufbar in kleinen Stücken. Sammelbar. Vielleicht auch im Urlaub. Erlebbar. Greifbar. Vielleicht in der Apotheke. Einnehmbar, optimierbar, im Fitnesscenter oder bei der Versicherung, bezahlbar, mein Reich. Es geht nicht darum, dass hier Jakobus hier mit Leuten redet, die mehr haben als alle anderen. Er redet mit ganz normalen Gemeindeleuten. Das ist ein Brief an die Gemeinde. Und er nennt sie Reiche, nicht Arme. Was sich verhalten wie Reiche. Verhalten wie Leute, die alles in dem Besitz, den man sehen, zählen, anfassen kann, messen. Und er sagt, so werdet ihr nur arm. Wenn ihr wirklich reich sein wollt, dann müsst ihr Gottes Reich sehen. Dann müsst ihr sehen, wie Gott Wunder tut in eurem Leben. Da müsst ihr sehen, wie Gott Menschen verändert durch euer Reden. Da müsst ihr sehen, wie Gott in eurem Leben euch verändert. Ich liebe den Begriff der Selbstvergessenheit in letzter Zeit immer mehr. Und nicht, weil ich den irgendwo gelesen hätte, sondern weil es der einzige Begriff ist, der mir einfällt, wenn ich manchen Mitarbeiter erlebe. Mitarbeiter, die Woche für Woche immer noch mehr ins Reich Gottes stecken. Mitarbeiter, die mir vor einem Jahr gesagt haben, wir haben keine Zeit. Und die keine Minute ungenutzt lassen jetzt, um noch mehr zu machen. Und es muss nicht in der Gemeinde sein. Aber da fällt es mir am meisten auf. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn Leute es vergessen, auf die Uhr zu schauen, wenn sie mit Gottes Auftrag unterwegs sind. Wenn Leute vergessen, ihre Abrechnung zu machen. Das ist nicht, weil sie was aufgeben, weil sie einen Verlust spüren. Sondern das ist, weil sie was entdecken, was wichtiger ist. Weil sie an was Größerem beteiligt sind. Und manchmal nimmt es Dimensionen an, die wir vorher nicht gedacht haben. Und jetzt muss ich das Beispiel der Pfadfinderarbeit bringen, weil es mich da immer wieder in letzter Zeit sehr baff dastehen lässt. Wir haben eine Holzaktion neulich gemacht. Und unser Ziel, das war wahnsinnig, es waren 600 4-Meter-Stangen Holz fürs Camp. Und dann hat sich das immer mehr geformt und dann hat man die Wälder dafür organisiert und dann hat man die Mitarbeiter dafür organisiert. Und dann sind an diesem Tag wirklich 20 Leute in ein kleines Dorf mit 100 Einwohnern gefahren, haben da geparkt, sind ausgestiegen, haben sich auf 3 Teams verteilt, sind in den Wald gegangen und haben Holz gemacht, Unmengen. Sie haben dieses Ziel erreicht. Am Nachmittag kam noch der Traktor mit dem Rückewagen und hat das Ganze noch rausgefahren. Im Sommer wird das Ganze mit dem Laster nach Regensburg transportiert. Dimensionen, die mir völlig fremd sind, wenn ich an Gemeinde denke. Aber das ist Gottes Reich. Größer, als ich es mir vorstellen kann. Und das ist das, was Gott mit uns vorhat. Mit Leuten, die gar nichts haben, keine Zeit haben, keinen Mut haben, keine Kraft haben. Keine Gesundheit. Das ist das Bild, das Jakobus vorne anstellt. Und dann sagt er die Gemeinde, wieso das bei ihnen immer noch nicht ist. Aber damit hört er nicht auf. Wir haben es am Anfang gehört, die Zweifler. Damit hört Jakobus nicht auf. Sagt, sie gibt dieses neue Programm, dieses Umdenken. Neudenken. Und er gibt ihnen ein paar praktische Anweisungen, was sie aufhören sollen. Sollen aufhören, ihre Mitarbeiter auszunutzen zum Beispiel. Weil es passt einfach nicht. Und dann gibt er ihnen Handlungsanweisungen. Und er schreibt: Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menschenmenge Sünden bedecken wird. Das ist Handlungsanweisung Gottes. 3 Punkte dabei. Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. So einfach kann Christsein sein. Da gehört gar nichts dazu. Minimale Anforderung. Rede mit Gott. Und ich darf das. Ich darf für mich selbst beten. Das ist toll. Da geht es nicht darum, dass ich für meine Lüste bete. Oder nicht. Ist völlig egal erstmal. Wenn es mir schlecht geht, darf ich beten. Ob ich dabei die richtigen Worte benutze, egal. Wenn es mir gut geht, darf ich loben. Ob ich dazu aufstehe oder sitzen bleibe, völlig egal. Da geht es nicht darum, eine geistliche Haltung zu vertreten, wenn ich aufstehe. Und ab, weil es heute auch vorkam im Lied, das war auch nicht meine Absicht beim Aufstehen, beim Lied, aber da stand, wir stehen vor dir und das war einfach zu viel für mich. Da können wir gar nichts verkehrt machen in diesem Raum. Da ist Freiheit. Leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Das ist doch eine tolle Anweisung. Und dann gibt es noch die anderen, die krank sind. Und die gibt es in jeder Gemeinde. Und die sind unsere Aufgabe. Diese Geschwister sind unsere Aufgabe. Jetzt hat Jakobus natürlich eine Gemeinde vor sich, die war nicht so fromm wie wir hier. Die haben ja offensichtlich davor das alles ein bisschen hinten angestellt. Und ich kann mir vorstellen, dass sich was aufgestaut hat. Dass er ihnen diese Handlungsanweisung nicht in den luftleeren Raum gibt, sondern in eine Gemeinde, die es verlernt hat, auf ihre Schwachen zu schauen. Und er gibt ihnen die Aufgabe, ist jemand krank unter euch, der rufe die Ältesten und sie sollen für ihn beten. Und das Gebet des Glaubens, es wird retten, aufrichten und eventuell vergeben. Ich glaube nicht, dass es eine besondere theologische Herangehensweise ist, gerade die Ältesten in diesem Fall zu nehmen. Ich glaube, Jakobus hat sich in dem Fall sehr praktische Gedanken gemacht. Er hat die Leute genommen, die die Aufgabe übernommen hatten, Älteste zu sein. Und hat sie erinnert an das, was das bedeutet. Für ihre Herde da zu sein, sich um sie zu kümmern. In diese besondere Verantwortung, die sie übernommen haben. Und dann wird Jesus retten, aufrichten und vergeben. Ich wünsche mir, dass wir das sehen. Und ich habe es erlebt, dass Jesus das tut. Und das ist super. Ganz einfach super. Ganz einfaches Wort dafür. Und es kann Krankheit im psychischen oder im körperlichen sein. Darum geht es gar nicht. Ganz pragmatisch hingehen, Hirtenamt und nicht unterlassen. Das ist wichtig. Und da fängt Jakobus mit den Sünden an und er macht mit den Sünden gleich weiter und nimmt die nächste Gruppe auch noch in den Blick. Bekennt nun einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Und auch da glaube ich, dass Jakobus sehr pragmatisch gedacht hat. Weil er hat davor viele Leute beschrieben, deren Gebet unwirksam blieb. Und auch für die Situation gibt es Gebet. Auch für diese Leute gibt es Handeln Gottes. Und es ist aber manchmal unendlich schwer, aus dieser Situation rauszukommen. Und deswegen ist der Punkt so wichtig. Bekennt nun einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Gebt's auf. Geht zueinander hin. Und was ich sehr wichtig finde dabei, es gehören dazu immer zwei Parteien. Es gehört derjenige hin, der Sünder, der bekennt, aber es gehört genauso der Bruder und die Schwester dazu, die zuhören und die vergeben. Derjenige, der für ihn eintritt, der Fürsprecher vor Gott wird. Genauso wie Mose das auf dem Berg getan hat für das Volk, dass Gott ein goldenes Kalb gebaut hat und von ihm weg ist. Genauso wie er eingetreten ist für dieses Volk, braucht jeder Sünder immer wieder auch einen Fürsprecher. Wenn unsere Gebete an der Decke hängen bleiben, brauchen wir einander. Dann brauchen wir Gemeinde. Dann brauchen wir es nicht nur, dass wir aufhören und besser werden, sondern brauchen wir Leute, die uns Vergebung zusprechen, die für uns Fürsprecher sind. Diejenigen, die im Moment den Draht zu Gott haben, die wissen, dass ihre Gebete erhört werden. Diejenigen, die wissen, dass Gott hört. Und diejenigen, die in dem Moment der Schwäche für mich beten, die brauche ich. Und die brauchen wir alle irgendwann. Deswegen brauchen wir Gemeinde, ganz wichtig. Weil wir alle sind irgendwann mal Zweifler. Wir alle sind irgendwann mal diejenigen, die den Mund zu weit aufgemacht haben. Wir alle sind diejenigen, die manchmal nur an uns selber denken. Aber Gott vergibt. Und dann steht diese Hammerverheißung. Viel vermag das wirksame Gebet des Gerechten. Und dann bekommt Elia als Beispiel, das 3 Jahre, 6 Monate nicht regnen hat lassen. Ganz klar, ihr denkt immer noch zu klein von Gott, genauso wie ich. Es ist ein spezieller Satz. Viel vermag das wirksame Gebet des Gerechten. In dem Moment, wo ein Gebet viel vermag, ist es doch wirksam. Wieso steht das extra nochmal drin? Naja, wir hatten ganz viele Beispiele von Gebeten, die nicht wirksam waren vorher. Gebeten, die eben an der Decke hängen geblieben sind. das wirksame Gebet des Gerechten. Ich wünsche mir das, dass wir das erleben. Ich wünsche mir das, dass wir diese Handlungsanweisung umsetzen. Bei uns in der Gemeinde, dass wir Gemeinde sind, einer für den anderen. Dass derjenige, der bei uns Hilfe sucht, als Kranker, den Mut hat, den Mund aufzumachen. Und zu sagen, die Ältesten sollen bitte kommen. Ich wünsche mir das, dass die Freiheit bei uns da ist. Dass derjenige, der sagt, in meinem Leben geht es gerade drunter und drüber. Meine Beziehung mit Gott ist gerade eigentlich voll vor die Wand gefahren. Würdest du für mich beten? Würdest du mit mir beten? Ich wünsche mir das, dass Leute da sind, die dann hören. Die eintreten für ihre Geschwister. Dann werden wir zur Tatgemeinde. Zu einer Gemeinde, die Werke des Glaubens hat. Zu einer Gemeinde, die sich nicht selbst betrügt, weil sie irgendwelche frommen Glaubenssätze wiederholt, dass das Gebet erhört wird, aber es nicht erleben. Ich wünsche mir das. Und es kann jetzt unterschiedlich sein, wie jeder Einzelne heute aus dem Gottesdienst geht. Es kann sein, dass da was ist, was man in Ordnung bringen muss. Es kann sein, dass man was aufhören muss. Da darf man dann Jakobus 4 dazu lesen, ab Vers 6. Aber es kann auch sein, dass man die Zeit nach dem Gottesdienst nochmal nutzt und auf jemanden zugeht und sagt, würdest du für mich beten? Ich möchte an diesem Reich Gottes bauen. Dieses Reich Gottes, das größer ist, als ich es mir vorstellen kann. Ich kann mir inzwischen ziemlich viel vorstellen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was Gott mit dieser Gemeinde vorhat, weil er uns genau zu dieser Tat zusammengestellt hat. Und ich weiß, dass wir das oft nicht sehen, dass es oft im Drunter und Drüber des Alltags untergeht. Und dass wir uns aber eigentlich danach sehnen, dass wir vor Gott arm sind und uns beschenken lassen und die Reichsten werden. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein starker und mächtiger Gott bist. Und ich danke dir, dass du dich in unserem Leben verwirklichen willst. Und dass du es tust. Aber ich danke dir auch, dass du ein Gott bist, ein Gott der Wahrheit, der unser Leben verändert und der es umgestaltet. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es uns schenken kann, dass wir in deiner Berufung aufgehen. Dass wir unser Leben finden, wenn wir unser Leben verlieren. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Gott bist, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Derjenige, der uns zum Ziel führen wird, weil er es zugesagt hat. Nicht, weil wir es machen, weil wir uns richtig verhalten, sondern weil du der Seelsorger und der Fürsprecher bist, der uns immer wieder zu sich zieht, immer wieder in Ordnung bringt mit sich. Und ich bitte dich, dass du das heute hier und jetzt bei uns umsetzt. Amen.